und grüezi miteinander. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer fürs Logi geht immer. Und wir schauen auf die WM-Gruppe B voraus in diesem Podcast und tun das live, also für mich ist es zumindest live, für euch nicht ganz, dann aus Zürich mit Bernd Schwilgerath.
Du musst jetzt das auch sagen, sag ich jetzt mal grüezi.
Grüezi, grüezi, oder?
Guten Tag, Herr Fetzer.
Grüezi. Wie ist es in Zürich?
So, jetzt lassen wir auch den Fake-Akzent, ne? Das ist einmal witzig. Das ist
ja, es ist auch
deswegen.
Tatsächlich hat meine Tante lang in Zürich wirklich gelebt und es war immer ganz,
feine Herr,
ja, das war immer ganz witzig, weil...
Ach, ist hier vorne die große Statue von dir, ist das
genau, ja. Na, es war immer ganz witzig, wenn die dann mit Freundinnen telefoniert hat, weil sie dann wirklich halt versucht hat, ein bisschen Schweizerdeutsch zu reden. Also dieses hat sie nie hingebracht, aber also dieser Singsang war dann schon dabei und das war schon eher Schweizerdeutsch. Aber egal, das nur am Rande.
Ja, sehr schön. Ja, ich bin da angekommen. Spektakulärerweise war die Bahn pünktlich, ist zwar später losgefahren, hat aber aufgeholt. Und dann war ich pünktlich hier, bin ein bisschen nicht zurückgeschlendert und ja, schon ein schönes Städtchen, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Und schönes Eishockey wird da auch gespielt. Aber nicht erstmal nicht von den Mannschaften, über die wir jetzt sprechen. Ne? Weil wir sprechen ja über die Gruppe, in der Deutschland nicht spielt.
Nee, heute ist die Schweizer Eishockey-Hauptstadt aktuell, würde ich sagen.
Ja, genau. Also die Schweiz, genauso wie Deutschland, spielt in Zürich. Aber die andere Gruppe ist in Fribourg und auf die wollen wir heute vorausblicken, auf die Gruppe B. Den anderen Vorschau-Podcast bekommt ihr dann am Freitag, dann natürlich vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Finnland. Und dann haben wir natürlich auch Eindrücke aus dem Training mit dabei. Ja, fangen wir einfach an, so wie die Mannschaften auf der IHF-Seite aufgelistet sind, würde ich sagen, oder?
Genau, also es ist jetzt nicht irgendwie nach Stärke, sondern es ist dann der englische Name des Landes und dann halt alphabetisch. Also beginnen wir mit Kanada und wir machen es so wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Wir erzählen euch nochmal ganz kurz so die Historie und dann die jüngere Vergangenheit und dann haben wir ein paar Gedanken dazu. Also wir gehen jetzt nicht bei jedem Team komplett alles durch, wir machen so einen kleinen Rundumflug. Also Kanada, natürlich der Rekordweltmeister, 28 Goldmedaillen bei Olympia, das ist das letzte Turnier, auf was wir blicken können, als großer Favorit angetreten, aber dann das Finale, ihr wisst es, nach Verlängerung dramatisch gegen die USA verloren. Bei der WM 25 lief es sogar noch schlechter, da ist Kanada nämlich gegen Dänemark im Viertelfinale ausgeschieden. Deswegen war Dänemark ja zum allerersten Mal im Halbfinale und Kanada eben zum ersten Mal seit 2014 nicht, also mehr als 10 Jahre. Und wenn wir noch eine WM zurückgucken, nämlich auf 24, da hat Kanada wieder keine Medaille gewonnen, ist nämlich nur Vierter geworden, hatte im Halbfinale im Shootout gegen die Schweiz verloren und das Spiel um Platz 3 dann auch noch gegen Schweden. Und das war schon eine sehr krasse Enttäuschung für so ein Land wie Kanada, würde ich mal sagen.
Ja, und wenn man sich jetzt die Mannschaft anschaut, dann sieht man, die haben sich extrem viel vorgenommen. Ist tatsächlich natürlich so, du kannst Olympia jetzt nicht mit einer WM-Goldmedaille wettmachen. Das geht nicht. Das war ein anderes Turnier, ein Best-on-Best-Turnier. Aber du hast ja schon gesagt, die letzten Weltmeisterschaften waren auch nicht gut. Und insofern denke ich, wenn wir uns den Kader anschauen, also das ist der stärkste Kader, ja, auf dem Papier auf jeden Fall. Deswegen ist Kanada auch Top-Favorit oder einer der Top-Favoriten von den Einzelspielern her am besten besetzt. Und das ist eine reine NHL-Mannschaft mit auf diesem Niveau, also auf WM-Niveau wirklich Stars, wie eben Sidney Crosby, der jetzt auch noch mit dabei ist, wie Macklin Celebrini, die beide auch Olympia gespielt haben. Mark Scheifele war ein Kandidat auf Olympia. Dann haben wir John Tavares mit dabei, Ryan O'Reilly, Evan Bouchard, der auch beinahe bei Olympia mit dabei, Morgan Riley, Daniel Nurse und so weiter und so fort. Das sind jetzt nur die größten Namen, die ich aufgezählt habe. Und ja, also da steht für mich die Überschrift drüber, wir wollen Gold. Und ich denke, unter den Namen, die ich aufgezählt habe, klar, Crosby immer spektakulär natürlich, aber Celebrini jetzt nach dieser Saison und jetzt sogar ja zum Kapitän ernannt, wo bei uns schon spekuliert worden ist in der Gruppe, ja, gibt er das C jetzt wieder her an Crosby? Glaube ich jetzt nicht. Also Celebrini ist als Teenager nach einer wirklich starken Saison und auch starken Olympischen Spielen sogar der Kapitän dieser Mannschaft.
Ja, und was natürlich auffällig ist, wie du sagst, diese ganzen großen Namen, wenn wir das gerade mit den Amerikanern vergleichen, über die wir dann am Freitag reden, oder selbst wenn wir das mit Schweden und Finnland vergleichen, die natürlich auch viele NHL-Leute dabei haben, aber natürlich nicht in der Masse und auch nicht in der Qualität, zumindest nicht durch die Bank. Also das ist mit Abstand die beste Mannschaft des Turniers und du siehst auch daran, ja, es gibt bald einen World Cup, nämlich in anderthalb Jahren oder sagen wir grob in 2 Jahren und da sind sicherlich Leute jetzt bei, die bei Olympia nicht dabei waren und die sich so jetzt wieder ins Gespräch bringen wollen und dem Verband realisieren wollen, hey Leute, ich spiele auch so ein Turnier, um da vielleicht bei dem ganz großen Turnier auch noch dabei zu sein. Oder vielleicht auch Leute, die so denken, es könnte das letzte Mal sein, dass ich so ein Turnier spiele und noch nicht Gold geholt haben. Mich wundert ehrlich gesagt, dass Crosby dabei war. Wir dürfen nicht vergessen, dass er sich verletzt hat bei Olympia, dass der dann eh auch nicht so wirklich fit war in den letzten Wochen. Ich hätte gedacht, der denkt sich eher, ich nehme mir doch mal den ganzen Sommer. Und bei Celebrini hätte ich auch eigentlich gedacht, dass der sagt, ey, nach der anstrengenden Saison mit Olympia, und er hat ja letztes Jahr schon die WM gespielt, dass er sich halt denken würde, okay, jetzt brauche ich auch mal eine Auszeit, alles mal verarbeiten, was um mich herum passiert ist. Aber nein, die beiden haben richtig Bock, Eishockey zu spielen. Der eine, weil er gerade erst anfängt, und der andere, weil er kurz vorm Ende ist.
Auftaktspiel am Freitag, 16.20 Uhr gegen Schweden. Das wird dann gleich mal sehr, sehr interessant, weil es natürlich zwei Mannschaften sind, die ins Viertelfinale wollen. Wir schauen vorher aber auf die Tschechen. Wenn wir da drauf schauen, ja, WM-Medaillen haben sie 7 als Tschechien. Wenn wir die Tschechoslowakei noch mit dazu nehmen, dann sind es sogar 13 Goldmedaillen. 13 mal Silber und 22 mal Bronze. Größter Erfolg von Tschechien natürlich der Olympiasieg 98. Erstmals NHL-Spieler mit dabei bei Olympia, und sie haben die Kanadier geschlagen auf dem Weg zum Olympiasieg und dann am Ende die Goldmedaille gewonnen. Letztes Olympia war nicht ganz so gut, nur Gruppendritter geworden hinter Kanada und der Schweiz. Dann im Viertelfinale allerdings würde ich sagen, das beste Spiel von Tschechien, knapp mit 3
beste
zu spielen.
Spiel, nach, was ich
das
habe,
genau, das beste Spiel des Turniers, das beste Spiel vielleicht ever, was wir gesehen haben, genau, mit 3 zu 4 nach Verlängerung gegen Kanada verloren, bis 3:27 vor dem Ende noch mit 3 zu 2 geführt, dann der Ausgleich von Suzuki und dann Marner ja in der Verlängerung mit dem Siegtreffer. Letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale raus, 2 zu 5 gegen Schweden, aber die WM 2024, die vor 2 Jahren, die war natürlich richtig stark. Da sind sie Weltmeister geworden in Prag zu Hause. Da haben sie während des Turniers noch Verstärkung von David Pastrnak bekommen, der ja dann auch das Siegtor geschossen hat im Finale gegen die Schweiz. Da war Pavel Zacha mit dabei, Martin Netschers ist auch noch mitgekommen. Also waren viele NHLer mit dabei, natürlich beim Heimturnier und am Ende eben im Finale der 2:0-Sieg gegen die Schweiz. Nur, die Mannschaft dieses Jahr sieht anders aus als die von vor 2 Jahren und natürlich vor allem anders als die bei Olympia.
Ja, ich würde sogar sagen, das ist das tschechische Team, was am, wenn es das Wort gibt, unprominentesten besetzt ist in den letzten Jahren. Also es gibt sehr, sehr wenig NHL-Spieler. Der einzige oder der richtige prominente Name aus der NHL ist Filip Hronek, halt in der Verteidigung. Und sonst gibt es nur noch einen einzigen NHL-Stürmer, und das war Adam Klapka, aber der wurde sogar noch gecuttet. Also es gibt keinen Stammspieler aus der NHL dieses Jahr bei den Tschechen. Und das ist natürlich schon überraschend, wenn wir sehen, dass die natürlich mehr Leute haben als Pastrnak und Netschers. Also da könnten auch noch andere Leute kommen, aber die kommen auch alle nicht. Vielleicht liegt es auch daran, ja, Olympia, ja. Und sie wissen sich ein paar Leute schon. Gibt natürlich auch ein paar Verletzte und sowas und Vertragsgeschichten. Aber trotzdem, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, im tschechischen Kader. Zumindest was die NHL angeht. Wenn wir aber gucken, wer aus den europäischen Ligen, dabei ist, da haben wir natürlich wieder die ganzen üblichen Namen. Und die lasse ich dir jetzt erstens, weil du sie so schön aussprichst, und zweitens, weil du ihn auch immer so schön in den 10 Minuten erwähnst.
Roman Červenka mit 40 Jahren auch noch nicht müde, bei Weltmeisterschaft zu spielen, Hauptrunden und Playoff-Topscorer und tschechischer Meister mit dem HC Pardubice, genauso wie Lukáš Sedlák, sein kongenialer Partner, sowohl im 5 gegen 5 als auch im Powerplay. Tomášek und Voženilek, die haben wir schon gesehen im Testspiel gegen Deutschland. Jakub Fleck würde ich da noch nennen. Also viele, die wirklich in Europa echt gute Zahlen haben. Tomášek war ja während der Saison sogar in Edmonton in der NHL, ist jetzt wieder zurück bei Färjestad. Und ich würde vielleicht noch ergänzen zum Thema NHLer, man muss auch sagen, dass ein paar halt einfach noch bis vor kurzem im Einsatz waren in den Playoffs, ja, oder noch im Einsatz sind. Und das gilt vor allem für die starken tschechischen Torhüter, also Dobes, Dostal, Vladas. Also da sind dieses Jahr schon echt ein paar richtig gute mit dabei. Und ja, mal schauen, ob noch jemand nachnominiert wird. Das kann man ja auch nie ausschließen. Aber David Pastrnak zum Beispiel hat schon abgesagt. Also die ganz großen tschechischen Stars werden bei diesem Turnier nicht mit dabei sein.
Nee, trotzdem glaube ich, dass es fürs Viertelfinale reichen wird, weil einfach die europäische Qualität sehr hoch ist. Aber wenn die Tschechen wieder ganz weit kommen sollen, dann muss schon sehr viel passieren. Nicht nur bei ihnen selber, sondern müssen auch ein paar Favoriten straucheln. So, dann kommen wir zum nächsten Team, nämlich zu einem, was nach zwei Favoriten jetzt gar nicht in diese Kategorie fällt, nämlich zu den Dänen. Wenn wir da auf die WM-Medaillen gucken, wird es relativ übersichtlich. Da reden wir von 0 Gold, 0 Silber, 0 Bronze. Bei Olympia jetzt zuletzt 9. geworden. Ja, war okay, finde ich. Also sind ja Gruppendritter geworden, die Dänen, in der Gruppe mit Deutschland. Dann in der Viertelfinal-Quali 2-3 gegen
Dänemark Tschechien. Dänemark hat dafür gesorgt, dass das für Deutschland noch erträglich, genau, war vom Ergebnis am Ende, weil sie die Letten halt geschlagen haben. Ne?
Genau, also, da haben sie die Letten geschlagen. Also es ist nicht so, als hätten sie gar nicht gewonnen. Aber in der Viertelfinal-Quali dann halt raus gegen Tschechien. Wobei man sagen muss, ich finde, 2-3 kann sich auch sehen lassen. Das war schon echt ein ordentliches Turnier von den Dänen im Rahmen der Möglichkeiten. Und wenn wir dann auf die vergangene WM gucken, was wir gerade schon mal kurz getan haben, überragend. Klar, auch ein bisschen Glück Glück bei, dass man da das Penalty-Schießen gegen Deutschland gewinnt und dann das Viertelfinale gegen Kanada, wahrscheinlich das größte Spiel der dänischen Eishockey-Geschichte. Klar, da waren die Kanadier auch nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, aber es war nicht so, als hätten die Dänen sich ja nur hinten reingestellt und Außenseiter-Hockey gespielt und irgendwie auf eine Überzahl gehofft, sondern die haben auch wirklich nach vorne gespielt, im Ende gewonnen und da war natürlich die Rieseneuphorie da. Okay, klar, danach ist es dann, ist dann nicht mehr viel passiert, ne? Dann hast du halt verloren, 0-7 gegen die Schweiz im Halbfinale, dann 2-6 gegen Schweden, also in der Medaillenrunde war dann wirklich nicht mehr viel zu holen, aber trotzdem 2025 überragende WM, 2024 davor wiederum schwach. Da ist Dänemark nämlich nur 13. geworden, hat nur 2 Siege geholt und fast 30 Gegentore bekommen, was natürlich auch in der Defensive lag. Also man muss sagen, bei den Dänen weiß man nie so ganz, was man bekommt. Okay, von der Spielweise her schon, erfahren, robust, hart, geradlinig, nicht spektakulär. Aber manchmal reicht es halt für relativ weit und manchmal geht halt gar nichts. Was glaubst du, was dieses Jahr drin ist?
Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass nach dieser starken Weltmeisterschaft letztes Jahr, natürlich auch zu Hause, ja, dieser Sieg gegen die Kanadier in Herning, so ein bisschen die Luft raus ist, wobei es halt die Mannschaft ist, größtenteils zumindest von den Spielern aus Europa, die wir kennen, keiner Mannschaft steht, wieder mit vielen DLern auch, Patrick Russell mit dabei, Fredrik Storm, Christian Weise, Philipp Brogiser, Felix Scheel, die schon lange in der DL spielen, nicht mit dabei dieses Mal, allerdings Nicolas Jensen in der Verteidigung, und es ist schon so, dass ja, die NHLer halt wieder größtenteils fehlen. Ja, du hast keinen Freddy Andersen, der natürlich super gut tun würde. Der ist mit Carolina noch in den Playoffs unterwegs und die stehen ja im Eastern Conference Finale. Lars Eller ist nicht mit dabei. Oliver Bjorkstrand ist nicht mit dabei. Ja, die haben auch letztes Jahr allerdings gefehlt. Nick Ehlers ist damals ja nachnominiert worden, beziehungsweise ist dann während des Turniers gekommen und auch nicht so unwichtig. Ausgleichstreffer gegen Deutschland im letzten Gruppenspiel, Ausgleichstreffer gegen Kanada dann auch im Viertelfinale. Aber du hast dieses Mal jetzt auch kein Jonas Röntbjerg mit dabei, auch kein Oskar Fisker Mülgert, diesen ganz jungen, super talentierten Spieler. Joachim Blickfeld steht im Kader, den der Verband veröffentlicht hat, aber der spielt ja heute Abend, Mittwochabend, wo wir aufzeichnen, noch Finale mit Tappara Tampere und ja, ich weiß nicht, wann der dann nachreist, ob der, wahrscheinlich wird der erst am Montag oder so kommen oder während der Gruppenphase. Also, mal schauen, ob es reicht fürs Viertelfinale wie letztes Jahr. Ich muss aber trotzdem sagen, jetzt auch mit Blickfeld, der wirklich eine gute Rolle auch spielt in Finnland, in der starken Liga, die ersten zwei Reihen, die können schon scoren. In der Verteidigung haben die Erfahrung mit dabei. Also sie spielen natürlich um den vierten Platz. Und da wird es wahrscheinlich dann das Duell mit der Slowakei geben, um den letzten Viertelfinalplatz.
Ja, dann kommen wir über zu einem Team, was ziemlich sicher nichts mit dem Viertelfinale zu tun haben wird, nämlich Italien. WM-Medaillen 0-0-0 Olympia. Da war Italien sogar dabei. Aber das lag natürlich nur daran, dass die Spiele in Mailand stattgefunden haben und der Gastgeber halt mitspielen muss. Da gab es dann 4 Spiele, 4 Niederlagen, 4-21 Tore. Also die Italiener waren da nicht wirklich konkurrenzfähig. Und sie haben auch nicht die allerbesten Weltmeisterschaften in den letzten Jahren gehabt. Nämlich die beiden, auf die wir jetzt immer schauen, nämlich 25 und 24. Da waren sie nicht mal bei der AWM dabei. Sie sind nämlich erst vergangenes Jahr wieder aufgestiegen als Tabellenzweiter der BWM, also nicht mal als Erster, haben auch nur 3 Spieler von 5 gewonnen. Und bei der WM 24, das war ja sogar eine Heim-WM, wo es eigentlich damals schon hochgehen sollte, sind sie sogar nur Dritter geworden. Also italienisches Eishockey bei den Männern hat gerade nicht so die allerbeste Phase, würde ich sagen.
Ja, und deswegen geht es natürlich um den Klassenerhalt und um sonst nichts. Ich denke, da wird Slowenien so der größte Gegner sein im Kampf um den vorletzten Platz in der Gruppe. Auffällig 15 Doppelflaggler in der Mannschaft, also vor allem aus Nordamerika, die da spielen. Das hat natürlich auch jetzt noch zu tun mit den Olympischen Spielen, ja, dass man versucht hat, da eben diese Spieler zu gewinnen. Und genauso wie bei den Frauen ist es trotzdem so, dass, also meine Vermutung war ja, okay, die spielen jetzt ein Turnier für Italien, dann ist gut. Aber es ist schon so, dass die jetzt auch weiterhin für diese Mannschaft spielen. Großteil in der Eishockey League oder in der Alps Hockey League eben sogar im Unterbau. Ein paar Leute in der Schweiz, in Deutschland, Spornberger und Trivelato, die ja schon lange in der DL unterwegs sind. Und sogar in Tschechien. Und ein Vorteil könnte sein, dass viele eben in Südtirol spielen, entweder Pustertal oder Bozen. Und ja, deswegen könnte man vielleicht sagen, dass die eingespielt sind, sich zumindest kennen und ja, vielleicht dadurch, durch die mannschaftliche Geschlossenheit, eine Chance haben auf den Klassenerhalt.
Ja, aber es fehlt trotzdem grundsätzlich an Qualität. Also vor allem, wenn wir auf die Offensive schauen, das haben wir bei Olympia gesehen, das haben wir bei den letzten Weltmeisterschaften gesehen. Und wir haben es auch jetzt in der Vereinssaison gesehen. Ne? Also es gibt keinen einzigen Spieler im italienischen Kader, der dieses Jahr für seinen Verein 20 Saisontore gemacht hat. Es gibt insgesamt sogar nur 5, die mehr als 9 gemacht haben, also zweistellig geworden sind. Und das wird auch wieder eins der Probleme sein. Hin und wieder kommt es natürlich mal nach vorne, allein durch Überzahl oder sowas. Aber dann muss Italien seine Chancen nutzen und das sehe ich nicht. Also neben Slowenien für mich der klare Favorit auf den Abstieg in der Gruppe. Dann weiter Norwegen. Herr Fetzer, was haben Sie zu Norwegen zu erzählen?
Obi ist da schön. Hast du diese, kennst du die Obi-Werbung nicht mehr?
Doch. Was hat das mit Norwegen zu tun?
Obi Olsen.
Ach so, ach du Scheiße.
WM-Medaillen keine geholt bis jetzt. Keine goldene, keine silberne, keine bronzene. Bei Olympia waren sie gar nicht mit dabei, die Norweger. Weltmeisterschaft letztes Jahr in der Vorrunde raus als 12. insgesamt. Weltmeisterschaft vor 2 Jahren in der Gruppenphase ebenfalls raus als 11. insgesamt. Also es waren zuletzt keine guten Ergebnisse. Aber man muss schon sagen, dass sich da etwas entwickelt. Wie mit Spielern wie Brandzek, Nygaard, mit Stolberg, mit Steen, mit Kobler, Eriksen. Die sind alle gedraftet worden und spielen teilweise schon in der NHL. Dazu hast du erfahrene Leute wie Haukeland, Martinsen, Vikingstad, Berglund und eben ja, ein paar Torjäger, wie zum Beispiel dieser Obi Olsen.
Ja, der hat 28 Tore letztes Jahr geschossen, also diese Saison geschossen in der Allsvenskan, also in der zweiten schwedischen Liga, die ja als vielleicht stärkste zweite Liga überhaupt gilt. Und Kollege Berglund hat immerhin in der heimischen Liga in Norwegen 22 Mal getroffen. Also das gibt's durchaus Leute, die können Tore schießen. Sie müssen es natürlich auch, weil die hinten wieder ordentlich kassieren werden, was auch daran liegt, dass das echt eine taffe Mannschaft ist und die manchmal halt auch drüber gehen. Erinnern wir uns letztes Jahr bei der WM, das Spiel gegen Deutschland. Ey, das war ja fast eine reine Schlachtfest. Vor allem hast du da den Stolberg, den jungen Mann, der da völlig am Reifen gedreht hat und ständig Leute von hinten und zu spät gecheckt hat, auch mal so schön in die Bande rein und sowas. Und deswegen gibt's halt relativ viele Strafzeiten, dann sind sie oft in Unterzahl, kassieren dann auch Tore. Deswegen muss Norwegen halt entweder ein bisschen disziplinierter spielen und nicht ganz so tough, wobei das natürlich irgendwie auch die Spielweise ist, weil du halt, wenn du spielerisch nicht so mithalten kannst, musst du zumindest körperlich dagegen halten. Aber es ist halt immer eine feine Linie, um das mal auf Englisch, auf Deutsch so 1:1 zu übersetzen. Und ja, ist schwierig, trotzdem für mich ein ganz klarer Außenseiter. Es dürfte dieses Jahr auch wahrscheinlich wieder nur um den Klassenerhalt gehen, wobei man sagen muss, mit Slowenien und Italien in der Gruppe ist es vielleicht auch nicht ganz so schwer, die Klasse zu halten.
Und der Wortwitz mit Obi Olsen funktioniert natürlich nur, wenn man ihn nach IHF-Schreibweise ausspricht, weil eigentlich hat er ja den Strich durch und dann müsste das sowas, also ich bin jetzt bei der norwegischen Aussprache noch gar nicht so weit in der Vorbereitung, aber das müsste dann irgendwie so Obi Olsen sein wahrscheinlich.
Wohnt das in Sachsen oder was?
nächstes Jahr übrigens in der SL bei Fährstadt. Also da,
genau, da ist kein schlechter Mann.
Gibt es den Wechsel in die erste Liga. Ja.
Ja, Slowakei, unser nächstes Team, WM-Medaillen, einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze. Bei Olympia eigentlich das Überraschungsteam überhaupt, zumindest bis zum Halbfinale des Turniers. Und das sagt natürlich an diesen ganzen Jungstars. Slavkovski ist 22, Dvorsky ist 20, Nemetz ist 22, Lavai ist 24. Also auf jeder Position gibt es da, so sei es Flügel, sei es Center, sei es Abwehr, sei es Tor, gibt es da irgendwie einen jungen, hoffnungsvollen Mann. Deswegen sieht das echt ganz gut aus bei der Slowakei. Wobei man sagen muss, die WM25 war eine ziemliche Enttäuschung. Da sind die Slowaken nur 6. in der Gruppe geworden, haben nur 2 von ihren 5 Spielen gewonnen und richtige Klatschen bekommen. Gut, das kann man vielleicht gegen Kanada und Schweden dann auch erwarten, aber es gab sogar ein 1:5 gegen Lettland. Und das ist wirklich richtig schwach. Jetzt muss man sagen, bei diesem Turnier, ja, Slavkovski natürlich nicht dabei, der spielt auch mit Montreal, auch viele andere Stammspieler fehlen, aber ich finde trotzdem, das ist ein interessantes Team und grundsätzlich finde ich, dass die Slowakei, wenn wir uns gerade mal so die jüngere Geschichte angucken und wenn wir uns auch die Möglichkeiten angucken, ist ja nicht das größte Land, nicht das reichste Land, finde ich, ist die Slowakei gerade eine der spannendsten Eishockey-Nationen überhaupt, oder?
Ja, und auf allen Ebenen, ne? Also auch auf U20, auf U18, auch bei den Frauen, ne? Also da kommen einige wirklich große Talente nach und ja, ich finde es natürlich immer schade, wenn die Topspieler, Slavkovski hat dann auch gute olympische Spiele gespielt, aber klar, der ist halt nicht mit dabei, weil er bei Montreal noch spielt. Es zeigt natürlich auch seine Qualität, aber diese Entwicklung ist ganz interessant. Ne? Du hast diese alte Generation Anfang der 2000er sogar Weltmeister ja geworden. Das sind aber auch Spieler, die teilweise noch eben in der Tschechoslowakei ausgebildet worden sind. Dann gab es wirklich mal eine ewig lange Durchstrecke, bei der Heimweltmeisterschaft 2019 in der Gruppenphase ausgeschieden. Also wirklich, da wo wir schon gesagt haben, okay, diese Mannschaft, die macht echt überhaupt keinen Spaß. Und ja, in den letzten Jahren macht sie eben wieder Spaß, weil es viele hohe Draftpicks auch gegeben hat. Sogar ein Nummer 1 Draftpick eben mit Slafkovský in diesem Draft. Slafkovský und Nemec an 1 und 2. Und eine junge Mannschaft jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. 7 Spieler unter 23, 5 davon sind gedraftet worden. Nur 3 Spieler über 30 und der Spielplan, der spielt der Slowakei auch in die Karten. Norwegen, Italien, Slowenien zum Auftakt. Also 3 Mannschaften, die sie dann hinter sich lassen sollten. Und wie gesagt, wahrscheinlich gibt es irgendwann das Endspiel gegen Dänemark dann um den 4. Platz.
Ja, wobei ich sagen muss, ich finde, der Spielplan ist schon dankbar. Also du kannst da dich wirklich einspielen und kannst direkt mal Selbstvertrauen holen, indem du da ein paar hohe Siege feierst. Andererseits, wenn du diese 3 wirklich vom Papier her deutlich schwächsten Mannschaften der Gruppe direkt am Anfang hast, bist du natürlich auch zum Siegen verdammt. Da darfst du nichts liegen lassen, weil am Ende wirst du wahrscheinlich nicht mehr so viel holen gegen die Top-Teams. Außer es läuft halt richtig gut, du kommst in so einen Flow rein und überrascht dann auch mal. Also ich finde, das ist so mal keins auf jeden Fall zu rechnen. Ist auf jeden Fall für mich ein Viertelfinalkandidat und wer weiß, was dann da passieren kann. Und wenn wir noch kurz auf einzelne Spieler gucken, ja, wie gesagt, aus der NHL ist kaum jemand dabei, aber du hast zumindest Martin Chromniak, habe ich richtig ausgesprochen?
Chromniak,
der hat immerhin 28 Tore und 28 Vorlagen dieses Jahr in der AHL gemacht. Und da hast du Adam Liška, der hat immerhin fast 20 Tore in der KHL gemacht. Und da gibt es auch so andere, die in Schweden spielen, in Tschechien spielen. Also das ist jetzt nur, weil die NHL-Spieler, die ganze neue, junge Supergeneration nicht dabei ist, ist das kein Team, von dem du sagst, das kann nichts. Ne? Also ich finde, da könnte sich durchaus auch in diesem Turnier was entwickeln für die Slowaken.
Ja, und auf Samuel Kniazko lohnt sich, glaube ich, auch zu schauen. Der habe ich vor ein paar Jahren dann auch mal U20-Weltmeisterschaft, galt er schon so als großes Talent. Der ist dann in der 3. Runde gedraftet worden von den Columbus Blue Jackets, hat sich nicht durchsetzen können in Nordamerika, hat zwar 2 Spiele gemacht für die Blue Jackets, sonst nur AHL, aber dann ist jetzt mittlerweile in Witkowice in der vergangenen Saison. Ja, das sind so Spieler, die ja so gerade vielleicht auf der Grenze zum Durchbruch sind, vielleicht haut das noch hin, aber ich finde, das ist eine interessante Mannschaft und ja, das haben wir ja auch gesehen, was wie das Niveau in der Liga ist, beziehungsweise das Niveau der Nicht-NHL-Spieler beim direkten Duell gegen Deutschland bei den Olympischen Spielen. Dieses Mal ist es so, dass sie eben diese Entlastung durch die Topspieler aus Nordamerika nicht bekommen. Mal schauen, wie sie sich da schlagen.
Ja, von der Slowakei nach Slowenien, also dann gibt es natürlich auch überhaupt keine WM-Medaillen zu begutachten. Bei Olympia war Slowenien nicht dabei. 2,25 auch fast bei zur BWM abgestiegen. Da sind die Slowenen mit gerade mal 4 Punkten 7. in der Gruppe geworden. Nur weil sie das direkte Duell gegen Frankreich gewonnen haben, sind sie drin geblieben. Und im Jahr davor, 24, waren sie ja sogar noch in der BWM, sind damals als 2. aufgestiegen. Also das wird auch sehr schwer diesmal wieder.
Ja klar, also das ist eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Und das hat mich auch überrascht, dass sie es letztes Jahr geschafft haben, drin zu bleiben. Aber das wird wieder so sein, dass sie ja wahrscheinlich dieses Spiel gegen Italien gewinnen müssen, um drin zu bleiben oder vielleicht für eine Überraschung sorgen. Karawanken Express nicht mit dabei. Antje Kopitar ist vom Niveau ein bisschen unter Urbas, Jeglic und Berlic ja, auch nicht mit dabei. Na, aber das wäre natürlich auch nochmal geil gewesen, wenn er nochmal zum Abschluss eine WM spielen würde. Aber der hat ja seine Karriere beendet und dann auch wirklich 8 Spieler über 30 einerseits, andererseits 8 unter 23.
Ja, fehlt so ein bisschen der Mittelbau, ne? Also
genau.
Klar, der ist auch da, aber es ist schon teilweise sehr alt und sehr jung. Klar, ist natürlich auch eine Generation oder eine Nation, die relativ wenige Spieler zur Auswahl hat, ne?
Ja. Jan Golicic könnte man vielleicht nennen, mit 19 von Tampa gedraftet, spielt in der Quebec Major Junior Hockey League, hat mehr als 50 Punkte da gemacht. Matic Dörek für Ilves, 18 Tore, 19 Vorlagen, sonst viele in der Eishockey League oder in der Oberliga weiter in Berlindau.
Ja, genau. Jan Jewaschek, so spricht man ihn aus. Witzowschek? Es tut mir leid, wirklich. Auf jeden Fall spielt er, da haben wir schon häufiger mal erwähnt bei WM-Vorschauen, dass da eben einer aus der deutschen Oberliga dabei ist, aber dort ist er wirklich richtig stark. Er hat dieses Jahr 25 Tore und 29 Vorlagen gemacht. Also der weiß auch, wo das Tor steht. Ist natürlich die Frage, ob der das auf WM-Niveau auch weiß.
Ja, eben. Also in der Oberliga, ne? Also klar,
ja, klar. Aber es gibt andere. Grund, ich weiß ja schon mal, wie man einen Puck ins Tor schießt, aber ja, es dann auch auf dem Niveau kann, lass mal dahingestellt sein.
Es gibt andere, die haben diese Zahlen halt in der Topliga in Europa. Insofern.
Logisch. Ja, logisch. Oder in der NHL, da kommen wir nämlich zu unserem letzten Team, nämlich zu den Schweden. Herr Fetzer, erzählen Sie mal, was haben die Schweden denn so historisch gerissen?
Die sind gar nicht so schlecht, die Schweden im Eishockey.
Nee, die wissen auch, glaube ich, wann Eishockey gespielt.
Ja, also 11-mal Gold, 19-mal Silber, 19-mal Bronze. Und das ist tatsächlich bei Weltmeisterschaften die drittmeisten Medaillen, die zweitmeisten Medaillen nach Kanada. Kanada hat 53, die Schweden eben 49. Olympia war enttäuschend, nur den siebten Platz am Ende.
Katastrophe. Größte Enttäuschung für mich des Turniers übrigens, neben der deutschen Mannschaft, ne? Muss ich sagen. Ich fand es katastrophal, wie die aufgetreten sind.
Genau, sind also bis auf ein Spiel, ne? Das Viertelfinale, 1-2 nach Verlängerung gegen die USA, das war ein Highlight-armes Spiel.
Auch kurz Verstoß mit gezogenem Torwart ausgleichen, ne? Also richtig geil waren sie da auch.
Ja,
nicht
aber sie hätten ins Halbfinale kommen können, das wäre dann vielleicht auch wieder so ein bisschen typisch Schweden gewesen, aber am Ende ist es in der siebte Platz. Das Problem war, dass sie nur Gruppendritter geworden sind, hinter der Slowakei und Finnland und dann eben einen starken Gegner bekommen haben im Viertelfinale mit der USA, mit dem Olympiasieger. Die letzten beiden Weltmeisterschaften waren ordentlich bis gut, jeweils Bronze geholt. Vor einem Jahr in der Gruppe nur gegen Kanada verloren, dann 5-2 gegen Tschechien im Viertelfinale, Halbfinale auch gegen die USA raus, 2-6, aber dann Dänemark, bei denen dann die Luft raus war im Spiel um Bronze, 6-2 bezwungen und vor zwei Jahren auch wieder eine sehr, sehr starke Gruppenphase, alles gewonnen, dann im Halbfinale mit 3-7 gegen Tschechien verloren, aber Kanada geschlagen im Spiel um Bronze. Also Schweden ja bekannt dafür, dass sie in den Gruppenphasen wirklich immer sehr gut unterwegs sind und dann...
Aber in allen Turnieren, ne? Also auch bei der U20 und U18, ne? Genau. Immer Gruppenphase überragend und dann meistens vergeigen sie irgendein K.O.-Spiel, aber halt nicht alle, dass sie am Ende dann doch noch oft eine Medaille gewinnen.
Ja. Wenn wir uns den Kader anschauen, schon eine junge, unerfahrene Mannschaft, ja, mit 13 WM-Debütanten für Schweden. Also klar, die haben einen großen Pool, aber 13 ist schon viel, der halbe Kader oder mehr als der halbe Kader. Viele NHL-Topspieler fehlen. Leider, wie bei Olympia, Leo Carlsson, der ist halt jetzt noch mit Anaheim unterwegs in den Playoffs. Also den hätte ich bei Olympia unglaublich gern gesehen, den hätte ich auch bei dieser Weltmeisterschaft unglaublich gern gesehen. Und dann im Vergleich zum Olympiakader. Ich zähle jetzt nur mal die größten Namen auf. Rasmus Dahlin, Gustav Forsling, Viktor Hedman, Erik Karlsson, Joel Eriksson Ek, Philipp Forsberg, Gabriel Landeskog, William Nylander, Elias Pettersson, Mika Zibanejad. Also es ist schon Wahnsinn, wie viele da nicht mit dabei sind. Und viele davon sind ja auch schon raus aus den NHL-Playoffs. Dafür aber dieses Jahr, sehr interessant, die Young Guns mit Anton Frondell, mit Ivar Stenberg und Viggo Björk. Auf den freue ich mich ganz besonders. Hätte ja sogar die U18-Weltmeisterschaft noch spielen dürfen. Ist der jüngste schwedische Spieler bei einer A-Weltmeisterschaft. Der Mann spielt noch mit Gitter und der Mann ist richtig, richtig gut. Also das hat er bei der U20-Weltmeisterschaft gezeigt. Das hat er jetzt auch in Schweden in den Playoffs dann von der U20-Liga gezeigt und auf den bin ich wirklich sehr gespannt, was er da bei der Weltmeisterschaft zeigt.
Ja, und natürlich auch Ivar Stenberg, ne, der ja als einer der Top-Picks im Draft gilt, aber jetzt so ich die Nummer 1, ist die Nummer 2, die Nummer 3, wissen wir natürlich nicht, aber eins der absoluten Supertalente, dem halt vorausgesagt wird, eine ganz, ganz große NHL-Karriere vor sich zu haben und dann Anton Frondell. Also wenn man so sieht, dass da wie viele junge Spieler da auch in der schwedischen Liga wieder große Rollen spielen und in wichtigen Situationen eingesetzt werden und wie viele schon früh rübergehen. Also dieser Pool an jungen Leuten in Schweden ist absolut beeindruckend. Ist ja auch nicht das allergrößte Land, ne?
Nee, aber wir wissen ja, über 100 NHL-Spieler, insofern haben die einen großen Pool. Ich muss jetzt kurz mal googeln, was Volldepp auf Schwedisch heißt. Das ist super passend. Pukko heißt das. Wie geil ist das? Volldepp heißt Pukko. Denn alle, die sich das schwedische Eishockey verfolgen, werden sich jetzt gerade, als ich über Viggo Björk gesprochen habe, gedacht haben, was für ein Volldepp, was für ein Pukko dieser Fetzer. Denn Viggo Björk spielt gar nicht mehr mit Gitter. Er ist seit Mitte März ist er 18. Das habe ich jetzt gerade mal nachschauen müssen.
Alles gut,
aber bei der U20, genau, das ist schon wieder 2 Monate her, aber egal. Die U20-Weltmeisterschaft hat er noch mit Gitter gespielt, aber mittlerweile ist er 18. Aber ja, also trotzdem, im nächsten Draft ist er verfügbar. Er hat wirklich bei der U20-Weltmeisterschaft so richtig aufgedreht dann in der K.O.-Phase. Also ein toller Spieler. Center halt auch gespielt bei der U20 als da noch nicht mal 18-Jähriger und auch in verantwortungsvollen Positionen. Also Viggo Björk, auf den lohnt es auf jeden Fall zu schauen.
Ja, aber wir müssen natürlich auf die Älteren schauen, weil es ist ja nicht so, als wäre Schweden damit mit 20 angereist, sondern du hast natürlich Matthias Ekholm, Oliver Ekman Larsson, also zwei richtig erfahrene Verteidiger, die auch hart spielen können, die aber auch Spiele öffnen können. Also auf die freue ich mich auch. Und im Sturm natürlich Lucas Raymond, abgesehen von William Nylander, wahrscheinlich wohl der beste schwedische Stürmer, den es aktuell gibt. Also auf den kann man sich auch sehr, sehr freuen.
Der war auch bei Olympia der stärkste schwedische Spieler. Ja, also definitiv. Der hat er auch abgeliefert. Also wirklich technisch gut, Scoring Touch, also Der in einer Reihe mit Leo Carlsson, das glaube ich macht so richtig Bock. Das ist vielleicht so der einzige Punkt. Aber vielleicht spielt er mit Stenberg oder so zusammen oder mit Viggo Bjark. Also hat er einen von den Jungen, das wäre natürlich schon geil. Das wäre dann Tempo.
Müsste sich auf jeden Fall keine Sorgen machen für die nächsten großen Turniere. Sag ich mal. Also wenn dann so ein Raymond im richtigen Alter ist, Nylander dann noch spielt und dann halt die drei Jungen und dann würden noch andere nachkommen. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Allerdings, es gibt für dieses Turnier ein Problem und das steht hinter der Bande, nämlich Sam Hallam. Der wurde ja sehr kritisiert nach Olympia. Es hieß ja schon so, dass die ganzen NHL-Stars gar nicht so Bock auf den hätten, die würden den nicht so ernst nehmen, die hätten die Taktik von dem nicht so wirken, die wären dem nicht so gefolgt und sowas und würden den generell ja halt nicht so akzeptieren, nicht so vollnehmen. Und er wird ja jetzt auch ersetzt. Er wird noch die WM machen, aber dann kommt der Richard Grönborg, aktuell noch bei Tappara unter Vertrag. Da gibt's ja diese Rochade, ne, dass dann halt Karrierelohn hochgeht und bla bla bla, was da alles so passiert.
Sagen wir dann nach Genf, dann als, genau. als Clubtrainer, genau. Ja.
Genau,
sagen wir nach Genf. Und der letzte Trainer von Genf ist jetzt mittlerweile Jan Cadieu, ist der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Also da gibt es
ja. Ja, da geht es halt. Also braucht man den Trainer, passiert eine Menge. Und die Frage ist halt, wie viel Autorität hat Hallam jetzt noch bei seinem letzten Turnier? Also schwingt da noch so ein bisschen Olympia nach, dass die Spieler sagen: Oh Gott, der hat mich damals schon genervt, komm, wir kriegen das jetzt noch einmal irgendwie über die Runden, dann sind wir froh, wenn er weg ist? Oder denken sie sich, komm, egal was bei Olympia war, wir sind neuer Kader, neues Turnier und auch für sein letztes Turnier gehen wir nochmal alles und holen nochmal. Wer weiß, also Schweden ist natürlich wieder einer der Top-Favoriten, aber dieses Trainerthema schwingt natürlich immer mit bei den Schweden aktuell.
Ja, ich würde sagen, ja, also Kanada ist der größere Favorit in dieser Gruppe, wir haben gleich Kanada-Schweden zum Auftakt, ja, logisch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Schweden noch zwei oder drei einlaufen in dieser Gruppe und dann, ja, geht's ist vielleicht etwas leichter. Ja,
komm, dann machen wir doch mal hier. Dann geben wir doch mal einen kleinen Tipp ab. Also ich sag Kanada 1, Schweden 2, Tschechien 3, Slowakei 4, Dänemark 5, Norwegen 6, Slowenien 7, Italien 8.
Aus der Hüfte geschossen würde ich es unterschreiben, bei Slowenien und Italien hinten raus. Ich glaube, das wird einfach ein enges Spiel zwischen den beiden, könnte ich mir vorstellen. Aber würde ich mitgehen. Wir wissen, in so einem Turnier kann so viel passieren. Eine Mannschaft läuft heiß und das ist ja gerade das Schöne, dass man Prognosen abgeben kann und die dann, also wenn Kanada nicht Erster wird in der Gruppe, dann ist was richtig schiefgelaufen. Wobei möglicherweise einfach, dass sie das erste Spiel gegen Schweden verlieren. Ja, und sonst alles gewinnen. Kann natürlich immer passieren.
Ja. Aber, weil sie auch nicht wirklich eingespielt sind. Ne? Die haben
anders,
zwei Spiele gemacht, jeweils gegen Frankreich. Ne?
Also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kanada oder Schweden und auch die Tschechen das Viertelfinale verpassen. Also das wäre eine Riesenenttäuschung einer der drei, wenn die rausfallen würden.
Logisch. Ja, das kann ja nicht sein. Also wobei mit den Tschechen, wer weiß. Keine Ahnung.
Ich glaube auch, dass keine Mannschaft außer Slowenien, also der letzte Platz ist zwischen Slowenien und Italien. Glaube ich nicht, dass eine andere Mannschaft da noch reinrutscht.
Ja, bin ich auch fest von überzeugt. Okay.
Und wahrscheinlich wird es ganz anders kommen.
Hoffentlich.
Das war die Vorschau auf Gruppe B. Richtig knackig. So werden wir das auch in der deutschen Gruppe machen. Über Deutschland werden wir deutlich ausführlicher natürlich reden, aber über die anderen Mannschaften dann knackig einmal durch. Ich glaube, damit seid ihr vorbereitet dann auf die Weltmeisterschaft. Und deswegen sage ich schöne Grüße nach Zürich. Einen schönen Trainingstag dann morgen. Und wir beiden hören uns dann Freitag wieder mit der Vorschau auf die deutsche Gruppe.
So machen wir das.
Und wenn euch das taugt, dann supportet uns. startnext.com/WM-2026. Da unterstützt ihr dieses Projekt. Da sorgt ihr überhaupt dafür, dass das Ganze passiert. Da unterstützt ihr uns, was Reisekosten anbelangt und natürlich auch Verpflegung und Unterkunft, jetzt vor allem bei Bernd in Zürich. Und er supportet damit unsere Arbeit. Wir haben uns wieder dafür entschieden, keine Sponsoren mit reinzunehmen, sondern das Crowdfunding zu machen, unsere Community supportet diesen Podcast, den es so, auch wenn es mehrere Podcasts jetzt zur Weltmeisterschaft gibt, den es so nicht noch ein zweites Mal gibt. Ich glaube, das können wir jetzt mittlerweile auch mit dem Selbstvertrauen sagen nach ein paar Jahren. Und wir ziehen das genauso durch wie die letzten Jahre. Und wenn ihr supportet mit mindestens 5 Euro über startnext.com/WM-2026, dann kriegt ihr auch Sonderepisoden, ihr kriegt die 10 Minuten Eishockey zugeschickt, wenn ihr da nicht sowieso schon mit dabei seid. Und Texte nach jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft. 3 Gedanken, die dann, wenn es nicht gut läuft, auch mal kritisch sein können. Und mal schauen, wie sich die deutsche Mannschaft schlägt bei diesem Turnier. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer und danke an alle, die uns unterstützen.
So ist es. Vielen Dank.